Zwei Schwestern und zwei getrennt geführte Leben. Sylt bietet alles, was für einen Roman nötig ist. Die Landschaft mit rauer See, eine frische Brise und immer wieder Menschen, die spannende Lebensgeschichten teilen. Gabriella Engelmann erzählt in ihrem Zweiteiler um die Frauen von Listland von all diesen Dingen und weckt dabei Fernweh. Die Episoden Mehr als eins im Podcast von Frau Goethe liest behandeln Romane, die aus mindestens zwei Bänden bestehen. Im Unterschied zu den sonstigen Buchbesprechungen wird mehr Wert auf Charaktere mit ihren Beziehungen untereinander, der Handlungsverlauf und gegebenenfalls historischer Hintergrund gelegt. Bei der Dilogie um die Bücherfrauen von Listland geht es um die Figuren, den Erzählstil und auch ein bisschen um den Handlungsort. Alles beginnt mit Der Gesang der Seeschwalben und der Suche nach den Bücherfrauen von Listland. Anna will für ihren Podcast über Bücherfrauen die betagte Fenja Lorenzen in deren Heimat Sylt interviewen. Als sie bei deren Zuhause ankommt, ist die Tür zwar offen, aber es liegt nur eine Nachricht dort, dass Anna für kurze Zeit alleine sei. Am nächsten Tag kommt Fenjas Tochter Elisa, die ebenfalls mit ihrer Mutter verabredet war. Die beiden Frauen sorgen sich nun doch um den Verbleib der Älteren. Obendrein hat ein Gewitterregen das Dach beschädigt und einige der antiquarischen Bücher müssen dringend umgelagert werden. Dabei lernt Anna auch Elisas Bruder Erik kennen. Beim Aufräumen finden sie ein altes Tagebuch und erfahren etwas über das mysteriöse Verschwinden von Fenjas Schwester Martje. Gabriella Engelmann beginnt mit diesem Roman die Dilogie um die Bücherfrauen von List. Am nördlichsten Punkt Deutschlands wohnt Fenja Lorenzen, deren Bücherregale an die Grenzen ihrer Kapazität gekommen sind. Damit Anna und Elisa ungestört das Familiengeheimnis entdecken können, lässt die Autorin die betagte Dame verreisen, ohne das Ziel zu verraten. Exakt so beginnen Romane auf zwei Zeitebenen. Als auch noch ein Gewitterregen den Bücherschatz zu zerstören droht, ist Eile geboten. Beim Lesen fiebert man mit, ob die drei, also Elisas Bruder hilft ja noch mit, es noch rechtzeitig schaffen. Dieses eine alte Buch enthält nun Hinweise auf Fenjas Schwester, die ebenfalls von jetzt auf gleich verschwand. Das Rätsel beginnt im Jahr 1937 mit einer innigen Liebe, die durch die politischen Entwicklungen nicht lange ausgelebt werden darf. Es ist also eine Vergangenheit und Gegenwart, verknüpft durch Bücher. Der Roman zeigt durch seine zwei Zeitebenen einen tiefen Einblick in das Leben auf Sylt. Man lernt die Familie von Fenja in der Vergangenheit und Gegenwart kennen. Die veränderte Gesellschaft ist ebenfalls nachfühlbar beschrieben. Vor 85 Jahren galten andere Regeln, wenn sich zwei Menschen verlieben und nach 1933 nochmal andere. Der Bezug zum Buch ist jedes Mal gegeben. Es geht damals wie heute ums Miteinander und ums Loslassen. Während sich Anna damit arrangieren muss, ihre Tochter ins Leben zu entlassen, muss Fenja die Vergangenheit loslassen, um im Jetzt zu leben. Die Entwicklung der Figuren lässt sich wunderbar beobachten. Natürlich gibt es auch jede Menge Wendepunkte in der Geschichte, die mich buchstäblich ans Buch gefesselt haben. Gabriella Engelmann verbindet in Der Gesang der Seeschwalben geschickt Gegenwart und Vergangenheit und entfaltet eine atmosphärische Geschichte über verlorene Liebe, familiäre Geheimnisse und die Magie der Bücher. Während Anna und Elisa Fenjas Verschwinden aufklären wollen, stoßen sie auf ein Rätsel, das bis ins Jahr 1937 zurückreicht und die Familiengeschichte in Frage stellt. Die raue Schönheit Sylts bildet dabei die perfekte Kulisse für diesen fesselnden Roman. Es ist ein gefühlvoller Auftakt der Dilogie, der neugierig auf die Fortsetzung Der Duft von Strandhafer macht. Nachdem beide Bände vorliegen, habe ich Gabriela Engelmann zu einem Interview getroffen. Sie spricht mit mir über die Epoche und das Inselleben. Der Roman führt zurück ins Jahr 1958. Wie hast du die Atmosphäre der Zeit auf den Inseln recherchiert und eingefangen?
Das war tatsächlich gar nicht so einfach, zumal ich auch keine Spezialistin bin für historische Romane. Aber es war natürlich erstmal essentiell, dass ich mich generell über die Zeit in Nordfriesland informiert habe. Und da gibt es zum Glück ganz tolle Bücher aus dem Nordfriesk-Institut in Bredstedt. Ja, zudem habe ich natürlich auch mit Insulanern gesprochen, deren Familien diese Zeit selbst erlebt haben, was natürlich dann schön sich über Generationen hinweg sozusagen transportiert hat. Einige Szenen im Duft des Strandhafers spielen im Luxushotel Hotelstadt Hamburg in Westerland. Vielleicht kennen einige das ja. Und da ist es mir gelungen, das ehemalige Besitzerpaar aufzustöbern, die sich mit mir in Hamburg getroffen haben, um ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Das war natürlich sehr hilfreich, weil das sind so Behind-the-Scenes-Einblicke, die so einen Roman dann besonders atmosphärisch machen. Auf Föhr, da geht es ein bisschen in die Flower-Power-Zeit der 60er Jahre, wurde ich unterstützt von einem Musiker namens Hauke Nissen in Olzum und Buchhändlerin Kiki aus Wieck auf Föhr, aus der Wiecker Buchhandlung, die beide ihre Jugend sozusagen in dieser wilden Zeit erlebt haben, die die Nächte durchgetanzt haben im Erdbeerparadies. Das ist ja eine sehr legendäre Diskothek, heute würde man ja sagen Club auf Föhr. Und die erzählten mir von geheimen Konzerten in der Marsch und haben also ein paar kleine Anekdoten beigesteuert, die natürlich sehr spannend und sehr interessant für mich als Autorin waren.
Welche politischen oder gesellschaftlichen Umbrüche der 1950er Jahre spiegeln sich deiner Meinung nach besonders stark im Leben der Inselbewohner wider?
Das ist natürlich eine Zeit, die konnte ich nur wirklich aus Büchern holen. Da habe ich jetzt keinen mehr gefunden, der gesagt hat, also damals war es so und so, also vielleicht dann nur noch vom Hörensagen, da geht es ja ganz stark um die wirtschaftlichen Bedingungen, die damals auf den Inseln geherrscht haben. Grundsätzlich ist es so, dass alle da in nordfriesischen Inseln sehr stark von Armut geprägt waren und deshalb sehr viele Insulaner nach Amerika ausgewandert sind. Das ist ja ein bekannter Topos aus verschiedenen Romanen und ist ein ganz, ganz großer Teil der Inselkultur. Und nach Kriegsende ging es dann so allmählich auch auf den Inseln bergauf. Da hat natürlich der Tourismus einfach wieder angefangen zu boomen, den es vorher auch schon durch die Seebäder, Architektur und Landschaft gab. Aber der hatte natürlich auch eine ganze Zeit lang pausiert. Und je weiter die Inseln weg waren, desto schwieriger waren die zu erreichen. Da hatte also Sylt immer die Nase vorn, weil man ja über den Damm kommen konnte, während man die beiden anderen Inseln nur per Fähre erreicht hat. Und das Land war damals natürlich noch geschwächt durch Hunger, Armut, durch persönliche Verluste, die Menschen erlitten haben. Und wurde dann aber natürlich auch Gott sei Dank erfasst von dieser Aufbruchstimmung, vom Feiern, von Hoffnungen, von Perspektiven. Und junge Menschen, wie zum Beispiel auch in dem Buch jetzt Fenja und Marti, war es auch endlich wieder möglich, über Berufsausbildung, über ein Studium nachzudenken und einfach wieder in die Welt hinauszugehen, was vorher natürlich nicht möglich war.
Deswegen lernt Marti im Hotel?
Ja, Marti lernt im Hotel, was ihr ganz großer Traum ist, weil sie ja gern reisen und die Welt sehen möchte und sie hofft auch, dass sie mit Gästen irgendwie ins Gespräch kommt und dadurch vielleicht inspiriert wird oder auch Kontakte knüpfen kann.
Frauenfiguren stehen im Mittelpunkt deiner Dialogie. Welche Einschränkungen, aber auch welche Freiräume hatten Frauen auf den Inseln in dieser Zeit?
Das Tolle ist, dass die nordfriesischen Frauen eigentlich nie Einschränkungen hatten. Das ist historisch bedingt dadurch zu erklären, dass ihre Männer schon ganz früh, Männer, Väter oder Brüder, ganz früh zum Walfang aufgebrochen sind. Das war damals die einzige Möglichkeit, um ein bisschen Geld zu verdienen. Und dadurch waren diese Inseln eigentlich immer die Insel der Frauen, die Insel der abwesenden Männer. Und man kann sich vorstellen, das ist ein bisschen wie bei den Trümmerfrauen in Kriegszeiten. Da hat sozusagen das Matriarchat die Oberhand gewonnen. Und in der DNA, kann man sagen, der Nordfriesin ist diese Willensstärke, dieser Kampfgeist, dieses Selbstbewusstsein absolut tief verankert. Die haben sich nicht sagen lassen müssen. Es gibt ganz bekannte Sagen von tollen mythischen Figuren, wie zum Beispiel Merit Lassen, die den dänischen König irgendwie ausgetrickst und in seine Schranken gewiesen hat. Es gibt mehrere Sylterfrauen, die anlandende Schweden in die Flucht geschlagen haben, weil sie sich einfach an den Dünenkämmen aufgestellt haben, in der inseltypischen Tracht und mit irgendwelchen Werkzeugen, sodass die Schweden wirklich Angst bekommen haben und abgedreht haben. Und das ist natürlich etwas, was sich nicht wieder austreiben lässt. Und das ist bis heute noch so, dass wenn man mit einer Sylterin oder einer Nordfriesin zu tun hat, man sich schon darauf einstellen muss, dass man einer sehr emanzipierten, sehr selbstbewussten Frau gegenübersteht, die weiß, was sie will und das auch sehr deutlich kommuniziert. Was mir persönlich absolut imponiert.
Was ist deiner Meinung nach vom ursprünglichen Inselleben geblieben und was ist unwiederbringlich verloren?
Vordergründig würde man denken, dass die Inseln jetzt absolut dadurch geprägt sind, dass natürlich der maßgebliche Wirtschaftsfaktor der Tourismus ist. Das ist auch sicherlich so. Natürlich gibt es dann auf Föhr plötzlich eine Seebrücke, die überdacht ist, wie an der Ostsee, oder man richtet sich an vielen Orten natürlich darauf ein, dass man einfach sehr viele Gäste unterbringt. Das ist auch Sylt, wie wir wissen, ein Problem. Da gibt es die Immobiliensituation, die nicht sehr schön ist. Es gibt immer weniger Insulaner. Geburten können nicht mehr auf den Inseln stattfinden aus Sicherheitsgründen. Das heißt, da geht auch ein Stück Identität verloren. Aber die Nordfriesen steuern dagegen. Also es gibt sowas wie einen Friesenstolz, einen Inselstolz, der ungebrochen ist und für mein Gefühl sogar in den vergangenen Jahren immer mehr an Aufwind gewinnt. Es wird auf den Inseln nach wie vor Söllring, Ömrang und Fähring gesprochen. Es werden Trachtentanzgruppen hochgehalten. Es gibt alle möglichen Heimatvereine, ohne jetzt so Volkstümmel zu sein, sondern einfach um zu zeigen, auch gerade der jungen Generation ist es ganz wichtig. Wir haben tolle Wurzeln, auf die man stolz sein kann im positiven Sinne. Und wir wollen uns nicht durch diese fremden Einflüsse so verbiegen lassen. Ein gutes Beispiel dafür, finde ich, ist immer das Bieke-Brennen. Das ist ja ein ganz wichtiges Brauchtum auf den Inseln. Damals wurden die Walfänger verabschiedet und man hat sozusagen die Wintergeister vertrieben. Das ist auch heute noch so. Mittlerweile ist es natürlich ein sehr starkes touristisches Event, aber es geht dabei auch um politische Dinge. Da werden ja Ansprachen gehalten und wer ein bisschen Herz und ein bisschen Gefühl für die Inseln hat, beschäftigt sich auch mit den Hintergründen und fragt sich, warum stehe ich jetzt hier im Biekefeuer? Ist es nur, um für Instagram ein tolles Foto zu machen oder geht es mir wirklich darum zu gucken, woher kommt dieses Brauchtum eigentlich? Einen weiteren wichtigen Aspekt finde ich den Naturschutz. Ich glaube, dass da gerade in den letzten Jahren sehr viel Umdenken stattgefunden hat. Föhr hat sich als erste Insel das Motiv plastikfrei sozusagen auf die Fahnen geschrieben. Auf Amrum sorgen der Ömrang Ferian und der Verein Jordsand für die Bewahrung der Vogelarten. Die schützen die Vogelarten, die jetzt schon vom Aussterben bedroht sind, weil sie zum Beispiel Bodenbrüter sind. Auf Sylt gibt es gerade im Listland, am Lister Ellenbogen, wo Marti und Fenja wohnen, ganz große Initiativen von den Nationalpark-Rangern bis über Freiwillige, die dort das ganze Jahr über dafür sorgen, dass die Natur und diese wunderschöne Inselwelt erhalten bleibt.
Diese Atmosphäre wird auch im zweiten Band spürbar. Der Duft von Strandhafer bietet zwei Schwestern eine Heimat, ohne dass sie miteinander verbunden sind. Hörnum, 1958. Die beiden Schwestern Marti und Fenja stehen sich nicht mehr so nahe wie in ihrer Kindheit, seit der Vater Fenja eine Zeit mit aufs Festland genommen hat. Die Familiengeschichte hat vor allem Marti erschüttert. Sie würde am liebsten weit weg von ihrer Heimat ein neues Leben beginnen. Davon verrät sie nicht einmal ihrer Freundin Inge was. Gemeinsam mit ihrer großen Liebe Haag flieht sie in einer stürmischen Nacht von der Insel. Seitdem hat niemand mehr etwas von ihr gehört. Allerdings sind die Planken seines Bootes angespült worden. Gabriella Engelmann setzt mit diesem Roman die Dilogie um die Bücherfrauen von Listland fort. Wie schon in Der Gesang der Seeschwalben wird das nordfriesische Lebensgefühl spürbar. Die Journalistin Anna recherchiert auf Fenjas Bitte den Verbleib von ihrer Schwester Marti. Für diese Zwecke reist sie nicht nur nach Sylt, sondern auch auf die Nachbarinseln Föhr und Amrum sowie nach Husum. Martje hat seit 1958 wenige Spuren hinterlassen, die nun mühevoll aufgedeckt werden. Die beiden Erzählstränge lassen dabei ein umfangreiches Bild entstehen. Man versteht, wie die Schwestern den Verlust wahrgenommen haben. Man fühlt ihre Heimatverbundenheit nach und die Suche nach dem Lebensglück. Es geht außerdem um Identität und Zugehörigkeit. Nicht nur Martje fühlt sich entwurzelt, sondern auch Fenja spürt die Lücke, die ihre Schwester hinterlassen hat. Das Familiengefüge hatte sich seitdem wirklich gravierend verändert. Martje hatte nicht bedacht, dass sich sowohl ihre Großmutter als auch ihre Mutter sorgen und ja mit ihrer unbestätigten Trauer zurechtkommen müssen. Der Blick in die Vergangenheit beschreibt vorwiegend Martjes Lebensweg. Sie hatte Glück im Unglück. Der Amrumer Vogelwächter findet die junge Frau am Strand, nimmt sie in seiner Hütte auf und stellt auch keine Fragen, nachdem Martje sich wieder erholt hat. Vielmehr gibt er sie als Verwandte aus, was auch die Inselbewohner im Laufe der Zeit als Wahrheit übernehmen. Zögerlich knüpft Martje erste Kontakte. Erst als sie die Musiklehrerin Kaike trifft, die mit Haag verwandt ist, wagt sie es, ein bisschen mehr über ihre Herkunft zu erzählen. Kaike ist eine loyale Freundin, ebenso wie Fee. Die beiden verraten niemanden, wer sich hinter dem Namen verbirgt. Von daher ist es auch für Anna schwer, den Lebensweg der verlorenen Schwester zu rekonstruieren. Beide Perspektiven verdeutlichen, was die Bindung innerhalb einer Familie bedeutet. Der Bruch trägt in diesem Fall eher dazu bei, dass die Geborgenheit innerhalb einer Gemeinschaft sichtbar wird und der tiefsinnige Roman bekommt, ja, Tiefe. Mit Der Duft von Strandhafer schließt Gabriela Engelmann ihre Sylt-Dilogie stimmig und emotional ab. Die Geschichte überzeugt durch ihre feinfühlige Figurenzeichnung, die dichte Atmosphäre und den sensiblen Umgang mit Verlust, Schuld und Zugehörigkeit. Besonders eindrucksvoll ist die Gegenüberstellung von familiärem Bruch und neu entstehender Geborgenheit innerhalb einer Gemeinschaft. Die wechselnden Perspektiven machen deutlich, dass ungelöste Fragen über Generationen hinweg nachwirken können. Engelmann gelingt ein tiefgründiger Wohlfühlroman, der berührt, ohne zu beschönigen, und der zeigt, dass Heimat manchmal dort entsteht, wo man den Mut findet, sich neu zu verwurzeln. Ja, haben euch die Rezensionen angesprochen? Schreibt es mir doch mal in die Kommentare. Die Rezensionen findet ihr übrigens auch auf meinem Blog https://fraugoetheliest.wordpress.com.